Sechster Brief. So sehr Sie, mein teuerster Freund, nach Ihrer aufrichtigen Versicherung den unsterblichen Kant als Weltweisen, als akademischen Lehrer und als Gelehrten bewundern, so sehr werden Sie ihn auch als Menschen hochachten und lieben, wenn Sie seinen Charakter werden genau kennengelernt haben. Ich will Sie jetzt in das Herz und in das sittliche Leben Kants hineinführen, und wenn ich je in meinem Leben wünschte, die Wahrheit mit treffenden Zügen schildern zu können, so ist es in diesem Augenblicke, wo ich Sie und vielleicht die Welt belehren will, wie Kant als Mensch dachte und handelte. War Kant groß und bewundernswürdig durch seinen Geist und durch seine Gelehrsamkeit, so ist er gewiss groß und achtungswert durch seinen Charakter und durch seine Handlungsweise. Schon durch seine natürlichen Herzensneigungen war Kant zu einem edlen, wohlwollenden und liebenswürdigen Menschenfreund berufen, aber durch seine Philosophie, welche die sittliche Bestimmung des Menschen in ihrer erhabensten Würde auffasste, hatte er seine Neigungen an einen sittlichen Grundsatz befestigt. Er hatte seinen Willen vom Pflichtgebot seiner Vernunft abhängig gemacht und sich dadurch zu einem wahrhaft pflichtliebenden und rechtschaffenen Mann ausgebildet. Kant lebte, wie er lehrte. Doch lassen Sie uns jetzt die einzelnen Züge seines Charakters näher beleuchten. Kants Gemüt war von Natur zur Fröhlichkeit gestimmt. Er sah die Welt mit heiterem Blick an, fasste ihre erfreuliche Außenseite auf und trug gegenseitig seinen Frohsinn auf die Außendinge über. Daher war er gewöhnlich zur Freude aufgelegt. Selbst wenn man ihn bei seinem tiefsinnigsten Arbeiten unterbrach, so äußerte er eine frohe und muntere Laune, die er auch sogleich anderen mitteilte. Sein Gemüt blieb sich fast immer gleich und wurde selten durch einen Affekt aus dem Gleichgewicht gehoben. Nur dann, wenn er im Gespräche oder von seinen Dienstleuten einen fortgesetzten Widerspruch erfuhr, geriet er bisweilen in Hitze, die sich aber auch sogleich widerlegte. Die herrschenden Neigungen seines Herzens waren menschenfreundlich und wohlwollend, und die tiefsinnigen metaphysischen Spekulationen seines Geistes vermochten es nicht, sein Herz auszutrocknen und der teilnehmenden Gefühle zu berauben. Sein Herz zog seinen Geist aus den Regionen abstrakter Spekulationen in das menschliche Leben herab. Hier ereignete sich keine fröhliche oder traurige Begebenheit, sie mochte auf die Welt im Großen oder auf einzelne Menschen Einfluss haben, an der er nicht herzlichen Anteil nahm und bei der er sich nicht selbst nach seinen Kräften wirksam bezeigte. Seine teilnehmende Menschenfreundlichkeit begnügte sich nicht mit frommen Wünschen und Gefühlen, sondern äußerte sich in reger Tätigkeit für das Wohl anderer. Kant war ein wohltätiger Mann. Er stand gerne mit Rat und Tat einem jeden bei, der seine Hilfe suchte, und die Zahl derer, welche sie suchten, war nicht klein. Dass er seine Familie unterstützte, bedarf wohl keiner Erwähnung. Aber er hatte auch eine besondere Summe jährlich bestimmt zur Unterstützung von Hausarmen und Reisenden und zum Beitrage an Armenkassen. Der Pfarrer und Lazarettprediger Becker, eine gutmütige Seele, die so gern Almosen einsammelte, um sie an Bedürftige zu verteilen, hat manche Summe zu diesem Behuf von Kant abgeholt. Kant hatte einen wahren und echten Weltbürgersinn. So wie sein großer Geist die Natur umfasste, so umfasste sein großes Herz die ganze Menschheit. Menschen aus allen Ständen und Nationen interessierten ihn und ihr Schicksal ging ihm zu Herzen. Es war genug, ein Mensch zu sein, um in ihm einen teilnehmenden Ratgeber und Helfer zu finden. Nur dem Unverschämten, der ihn absichtlich täuschte oder sein Gutachten missbrauchte, blieb sein Ohr und seine Hand fernerhin verschlossen. Kants Gutmütigkeit artete oft in eine zu ängstliche Besorgnis aus, jeden auch nur möglichen Schaden zu verhüten, wie sie dies aus folgendem Zuge werden abnehmen können. Eines Tages stieß sein Bedienter an ein Weinglas und zerbrach es. Kant ließ sorgfältig alle Stücke des Glases auf einen Teller zusammenlesen und vor sich hinsetzen. Kaum hatten wir abgegessen, so wünschte er, dass wir selbst das Glas vergraben möchten, weil er dieses unmöglich seinem Bedienten anvertrauen könnte. Dieser musste einen Spaten holen, und inzwischen gingen wir allenthalben im Garten umher, um einen schicklichen Platz für das zerbrochene Glas aufzusuchen. Bei jedem Vorschlage machte er den Einwand, es wäre doch möglich, dass einmal ein Mensch daran Schaden nehmen könnte, bis endlich, nach vieler Überlegung, an einer alten Mauer eine Stelle dazu ausgefunden und eine tiefe Grube gegraben wurde, wo die Glasstücke in unserem Beisein sorgfältig verscharrt wurden. Mir sind mehrere ähnliche Züge von seiner ängstlichen Gutmütigkeit bekannt. Bis zum Entzücken liebenswürdig erschien der große Mann noch in seinem Greisenalter durch sein liebreiches Betragen gegen ganz junge Kinder. Es war eine Freude zu sehen, wie der tiefdenkende Weltweise, dem es nie gelungen war, sich zu den Kindesbegriffen herabzustimmen, dennoch durch sein liebreiches Betragen bewogen wurde, kindische Reden und Scherze zu versuchen. In dem Hause seines und meines edlen Freundes Motherby, an dessen Familie sich Kant mit väterlicher Gesinnung anschloss, hatte ich oft Gelegenheit, ihn in diesem Verhältnis zu beobachten, und nirgends erschien er mir liebenswürdiger als hier, wo er gleichsam als Ältervater unter seinen Kindeskindern lebte. Ebenso bewies er sich gegen die ganz jungen Kinder meines Bruders, welche ihn bisweilen besuchen mussten und welche er dann durch allerhand kleine Geschenke zu erfreuen suchte. Ein hervorstechender Zug in dem Charakter des Weltweisen war die Hochachtung, welche er gegen die Menschen überhaupt hegte, und die Gerechtigkeit, welche er den Vorzügen und Verdiensten anderer widerfahren ließ. Eben deshalb, weil er in jedem Menschen Anlagen zur sittlichen Vervollkommnung und dadurch ursprüngliche, unveräußerliche und gleiche Menschenrechte anerkannte, achtete er einen jeden Menschen als solchen, wes Standes er auch sein mochte, und diese Achtung der Menschenwürde überhaupt drückte seiner ganzen Denk- und Handlungsweise ein ganz eigentümliches Gepräge auf. Dem großen Geiste Kants war niemand klein, weil er ein Mensch war. Er schätzte den Wert der Menschen nicht nach dem bürgerlichen Marktpreise ab, sondern nach der sittlichen Würde, zu der ein jeder berufen ist. Daher behandelte er auch den Niedrigsten aus dem Volke mit einer der Menschheit gebührenden Achtung. Selbst erworbene Vorzüge und Verdienste vermehrten seine Achtung gegen Menschen. Er selbst, voll hohen Werts, durfte keinen erniedrigen, um sich selbst zu heben. Das tat er auch nie, sondern er ehrte im Gegenteil die Talente, die Wissenschaften, die sittlichen Vollkommenheiten und selbst die dadurch erworbene bürgerliche Würde anderer Menschen und gab dies auch auf eine den Verdiensten eines jeden angemessene Art zu erkennen. Aber sein eigener hoher Wert bewahrte ihn andererseits vor Kriecherei und Menschenscheu. Selbst seinem Könige, Friedrich Wilhelm II., der ihn bei der Huldigung zu sich einlud, stellte sich Kant mit einem bescheidenen, aber edlen Selbstgefühl dar. Er besuchte die Gesellschaften der ersten Staatsbeamten im Militär- und Zivilstande, aber auch hier verleugnete Kant seinen Charakter nie, sondern er äußerte seine wahren Überzeugungen und Grundsätze ebenso freimütig und betrug sich mit eben dem edlen Anstande als zu Hause oder in der Gesellschaft seiner Freunde. Ja, er hatte edles Selbstgefühl genug, selbst ehrenvolle Bekanntschaften abzubrechen, wenn er bemerkte, dass seine Grundsätze missgedeutet wurden und dass man ihm dies durch ein verändertes Betragen fühlbar machen wollte. Kant war in sich selbst zu groß, als dass er je auf Kosten der Wahrheit eine äußere Ehre hätte erkaufen sollen. Kant zeigte sich in seinem ganzen Betragen als ein Muster der Humanität. Er schätzte nicht bloß das hervorstechende Verdienst, sondern er suchte auch die weniger bemerkbaren Tugenden eines Menschen auf, ehrte schon das gute Herz und den guten Willen und behandelte selbst Schwächen anderer Menschen mit einer nachsichtsvollen Schonung. Es war rührend zu sehen, mit welcher Feinheit und mit welcher Gutmütigkeit er sich gegen jedermann, selbst gegen den Schwachen, betrug, der gut gemeinte Absichten verriet. Einen sonderbaren Plan, den der gutmütige Pfarrer Becker mit unserem Weltweisen noch in seinem 69. Jahre vorhatte, und das Benehmen Kants dabei, muss ich Ihnen darüber zum Beweise anführen. Eines Tages kommt Becker zu Kant und fängt nach dem Eintrittskompliment sein Gespräch mit der Frage an, ob der Herr Professor denn noch immer so allein wäre. Auf die scherzhafte Erwiderung Kants, dass er diese Frage nicht verstehe, da er ihn ja gewöhnlich so fände, rückt Becker mit einer näheren Erklärung heraus, dass er darunter den ehelosen Stand meine, und fängt an, dem Greise das Angenehme und Wünschenswerte des ehelichen Lebens auseinanderzusetzen. Wie Kant ihn versichert, dass er dieses alles für Scherz aufnehme, so zieht Becker eine kleine gedruckte Pièce aus der Tasche, betitelt Raphael und Tobias oder das Gespräch zweier Freunde über den Gott wohlgefälligen Ehestand, überreicht sie dem Professor mit der Versicherung, dass er sie hauptsächlich für ihn habe drucken lassen, und zwar in der Hoffnung, dass der Inhalt dieser Abhandlung ihn noch zur Ehe bewegen würde. Kant nahm mit Freundlichkeit den Raphael und Tobias an und entschädigte den Verfasser für gehabte Mühe und Druckkosten. Die Wiedererzählung dieses Vorfalls bei Tische war die scherzhafteste Unterhaltung, deren ich mich erinnere, aber auch aus ihr leuchtete so ganz der humane Sinn des großen Mannes hervor. Von unserem Weltweisen kann man mit völliger Gewissheit behaupten, es ist kein Betrug in seinem Munde erfunden, denn wenn je ein Mensch der Wahrheit huldigte, diese Huldigung durch sein ganzes Wesen offenbarte und auch an anderen über alles schätzte, so war es Kant. Er selbst wollte nie anders scheinen, als er wirklich war, aber ihm war auch nicht so sehr zuwider, als wenn er eitle Anmaßungen an anderen Menschen bemerkte. So sehr er wirkliche Verdienste ehrte, so sehr verachtete er den gleisnerischen Schein derselben. Besonders ward seine Seele mit tiefem Unwillen erfüllt, wenn er selbst von anderen zum Mittel einer eitlen Ruhmsucht gemissbraucht wurde. Mir sind Fälle bekannt, dass er dergleichen Anmaßungen in öffentlichen Blättern rügen wollte. Doch nicht bloß das hochmütige Brüsten über ungegründete Verdienste war ihm zuwider, sondern sein gerader, wahrheitsliebender Sinn konnte ebenso wenig die entgegengesetzte Abweichung ertragen, weil er auch in ihr weiter nichts als Stolz in der Demut, wenigstens eine tadelhafte Unklugheit fand. So tadelte er es, wenn junge Leute hinter einer affektiert schlichten äußeren Erscheinung ihre wirklichen Vorzüge verbergen wollten, weil wir nach seiner Meinung keinem Menschen das Urteil über uns erschweren oder wohl gar zu unserem Nachteil irreleiten müssen und weil es ein stolzes Verlangen verrate, dass Menschen, ungeachtet der von uns geflissentlich angenommenen rauen und unpolierten Schale, doch den gesunden Kern in uns aufsuchen sollen. Seine Strenge hierin artete wirklich bis zur Schwachheit aus, obgleich dabei nichts anderes als ein menschenfreundliches Wohlwollen zum Grunde lag. Er wünschte nämlich, dass jeder Mensch nicht allein innerlich, sondern auch äußerlich folglich seine Bildung vollenden möchte, weil auch Letzteres zur Erreichung vernünftiger Zwecke im Leben unentbehrlich, folglich auch Pflicht wäre. Er war aus vielfältiger Erfahrung überzeugt, dass viele edeldenkende und geschickte Jünglinge durch ein solches unpoliertes und geniemäßiges Äußere ihr ganzes Lebensglück verscherzen und sich für die bürgerliche Gesellschaft unbrauchbar machen. Und dies war es eben, was seinem menschenfreundlichen Herzen wehe tat. Aus diesem vernünftigen Grunde riet er auch seinen jungen Freunden an, den Umgang mit gebildeten Frauenzimmern, so oft sich dazu nur Gelegenheit darböte, aufs Sorgfältigste zu benutzen, weil dieses das einzige Mittel wäre, ihre Sitten zu verfeinern und zu veredeln. Ja, er hielt die Benutzung dieses Bildungsmittels für ebenso notwendig als die Sorge für die Ausbildung des Geistes und für die Vermehrung von Kenntnissen und Geschicklichkeiten und war daher der Meinung, dass ein junger Mann, der sich für die Welt ausbilden will, Gesellschaften gebildeter Damen so oft besuchen müsse, als nicht besondere höhere Pflichten es ihm verbieten. Wie sehr ihm übrigens alles affektierte Wesen missfiel, beweiset noch sein Tadel über jede Ziererei in der Sprache. Wer beim mündlichen Gespräch Worte suchte, nach schönen Redensarten haschte, diese gar, ohne Ausländer zu sein, nach einer fremden Mundart aussprach, mit dem unterhielt sich Kant nicht gern. Er sah die Konversationssprache bloß als ein Mittel an, unsere Gedanken leicht gegeneinander auszutauschen. Sie müsste also wie die Scheidemünze zum allgemeinen leichten Verkehr kein anderes als das Gepräge des Landes haben. Daher war er in seiner Sprache selbst so sorglos, dass er Provinzialismen im Munde führte und bei mehreren Wörtern der fehlerhaften Aussprache der Provinz folgte. Ebenso strenge blieb er auch bei der in seiner Jugend gewöhnlichen und allgemein angenommenen Orthographie und verwarf alle affektierte Veränderung derselben als eine unnütze Beschwerde für den Leser.